Liebe Gemeinde, liebe Gäste, seid herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir wollen heute wieder hineintauchen in den Römerbrief. Den Römerbrief, Folge 4. Und heute kommen wir tatsächlich bis zu Vers 7. Das ist, glaube ich, eine Rekordgeschwindigkeit. Folge 4, es geht weiterhin um das Evangelium. Es geht im ganzen Brief um das Evangelium. Also so wie ich auch die letzten Male schon gesagt habe, wenn dich jemand fragt, um was geht's im Römerbrief? Um das Evangelium. Um die gute Botschaft Jesu Christi. Paulus entfaltet diese Botschaft Kapitel für Kapitel, systematisch. So kostbar und so gut für uns, dass Gott uns auch diesen Brief hier hinterlassen hat. Lasst uns den Römerbrief aufschlagen. Ich würde zu Beginn die ersten 7 Verse vorlesen. Römer Kapitel 1, 1 bis 7. Bisschen klein. Ich kriege das irgendwann noch raus mit diesen Präsentationen. Ich glaube, damit verbringe ich die meiste Zeit bei der Vorbereitung. Nun, Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter alle Nationen für seinen Namen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, es ist schon ein paar Wochen her, seitdem wir das letzte Mal den Römerbrief behandelt haben. Von dem her möchte ich euch wieder abholen, wieder hineinnehmen, eine kurze Wiederholung machen. Ja, wir haben letztes Mal gelernt, dass das Evangelium, also die frohe Botschaft über Jesus Christus, über den Sohn, dass es dieses Evangelium nicht erst seit dem Neuen Testament gibt. Ja, nicht erst seit dem Matthäusbuch, sondern es wurde laufend im Alten Testament proklamiert, verheißen. Über den Sohn wurde gesprochen. Und die Frage ist, wenn wir insbesondere das Alte Testament lesen, sehen wir das? Sehen wir das Evangelium? Sehen wir den Sohn? Sehen wir Jesus Christus? Das bedeutet nicht, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir hinter jedem kleinen Wörtchen oder Jota, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, dann das Evangelium krampfhaft suchen müssen. Aber wenn wir mit dieser Brille des Evangeliums die Bibel lesen, vor allem das Alte Testament, dann sehen wir, wie reichlich es vorhanden ist. Wir sehen, wie Gott sich, ich sage das immer wieder, sich viel Zeit genommen hat, seinen Sohn anzukündigen. Ja, so wie den Teppich auszurollen, ihn bekannt zu machen, diesen Helden. Vor allem, muss ich sagen, sind wir heute, bist du heute sehr, sehr privilegiert. Warum? Weil wir haben nicht nur das Alte Testament, sondern wir haben auch das Neue Testament. Und das Neue Testament schenkt uns wunderbaren Einblick auch in das Alte Testament. Es erklärt auch viele Stellen im Alten Testament, die für uns vielleicht etwas dunkel erscheinen, nicht verständlich erscheinen. Sagen, wie ist das zu verstehen? Ja, Paulus nimmt den Römerbrief und zitiert ungefähr 60 Stellen aus dem Alten Testament und erklärt sie. Und so können wir es auch besser zuordnen, ja? Ich sage immer, es ist wie so eine Art Licht, eine Taschenlampe, die auf das Alte Testament scheint und uns diese Stellen erhellt, damit wir sie besser verstehen. Und so ist es schön, dass wir auch das Neue Testament haben, was uns ins Alte Testament mit hineinnimmt. Nun, einen wichtigen Bestandteil des Evangeliums haben wir letztes Mal schon kennengelernt. Ein wichtiger Bestandteil, das war, dass Jesus Christus Mensch wurde. Jesus kam auf diese Erde. Ich lese noch mal diese Verse vor. Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Das heißt, was hat das Alte Testament gesagt? Was haben die Propheten im Alten Testament verheißen? Dass Jesus kommen wird, er wird Mensch werden. Ich habe hier, wenn man es lesen kann, ein paar Stellen eingeblendet. Dort heißt es, wir kennen klassische Stellen aus dem Alten Testament, zum Beispiel Jesaja 14, wo es heißt, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Zwei Kapitel weiter, Jesaja 9, 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Eine Stelle noch aus Micha 5, 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das sind so Stellen, mit denen verbinden wir gleich Jesus Christus, seine Menschwerdung. Er kommt, er wird Mensch, er kommt und wird geboren in Bethlehem. Er ist der Immanuel. Ein schönes Bild, das auch verwendet wird, dass Jesus Mensch wird, dass er vom Himmel auf die Erde kommt. Wisst ihr, welches das ist? Es hat was mit Brot zu tun. Es ist das Manna, das Himmelsbrot. Jesus sagt in Johannes 6, 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Und jetzt, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Auch hier ein schönes Bild, ja, das Manna. Steht vielleicht nicht direkt was über die Geburt Jesu, dass er in Bethlehem geboren wird, aber wir sehen, er sagt, ich komme vom Himmel und ich komme auf diese Erde und ich werde Mensch und ich bin das Lebensbrot, das ihr braucht, um zu leben. Nehmt mich auf. Aber nicht allein, dass Jesus Mensch wird, es heißt auch hier, dass er aus den Nachkommen Davids kommt, ja, also aus dieser bestimmten Nachkommenslinie. Das konnten wir letztes Mal lesen, auch anschneiden, gerade im Davidischen Bund, 2. Samuel 7, wie einer kommen wird aus dem Geschlecht Davids, der eine ewige Herrschaft antreten wird. Und es war nicht Salomo. Salomo herrschte 40 Jahre, dann starb er. Aber Salomo ist auch ein wunderschönes Bild oder ein Typus auf den größeren Friedensherrscher, ja, der nicht nur 40 Jahre Frieden bringt, sondern ewigen Frieden für die Gläubigen und eine ewige Herrschaft. Jesus sitzt zu Rechten Gottes und regiert. Ewig. Ja, Stellen aus Lukas 1, Apostelgeschichte 2, 2. Timotheus 2, bestätigen das. Und jetzt wollen wir weitermachen. Jetzt heißt es hier waren wir letztes Mal stehen geblieben, in Vers 4. Und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Hier sehen wir schön diesen Kontrast zu Vers 3. In Vers 3 haben wir gesehen, Jesus kam und wurde Mensch. Er kam als Mensch auf diese Welt und er war wahrhaftig Mensch. Er ist wahrhaftig der Sohn Davids. Und jetzt sehen wir, Jesus hat sich als Sohn Gottes erwiesen. Das heißt, er ist nicht nur der Sohn Davids, sondern er ist auch der Sohn Gottes. Und dieser Titel Sohn Gottes bedeutet, dass er auch wahrhaftig Gott ist. Das haben die Juden in Johannes 5 gleich begriffen. Johannes 5,18 sagt er, heißt es, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Also das heißt, Jesus sagt, er ist mein Vater, ich bin der Sohn, sich selbst Gott gleichmachend. Also wir können sagen, Jesus ist wahrhaftig Mensch und er ist wahrhaftig Gott. Er ist wahrhaftig der Sohn Davids und er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Interessant ist hier diese Wortwahl, die Paulus trifft über den Nachkommen Davids und über den Sohn Gottes. Das fällt vielleicht am Anfang gar nicht auf, aber schaut mal her, hier in Vers 3 heißt es, der aus dem Geschlecht Davids geworden ist. Das griechische Wort ginomai, geworden ist. Und dieses Wort allein, das zeigt einen Beginn auf, einen Anfang. Es zeigt auf, dass jemand gemacht wurde, geschaffen wurde, entstand. Wir kennen diese berühmte Aussage, die Jesus trifft in Johannes 8, 58. Ehe Abraham wurde, gleiches Wort, ginomai, ehe Abraham wurde, bin ich. Also Abraham sehen wir in dem Fall, er wurde geschaffen. Er hatte einen Beginn. Und so lesen wir auch hier über die Menschwerdung Jesu, dass er aus dem Geschlecht Davids geworden ist, ja, dass er einen Beginn hatte in dem Sinne, ja. Jesus wurde vor 2000 Jahren Mensch. Davor war er kein Mensch aus Fleisch und Blut, ja, in seiner Präexistenz. Aber wenn es über den Sohn, wenn über den Sohn geschrieben steht, dann benutzt Paulus ein anderes Wort. Er sagt nicht geworden, er sagt nicht ginomai, sondern er sagt erwiesen, der als Sohn Gottes erwiesen ist. Und das deutet nicht auf eine Entstehung oder auf einen Beginn hin. Jesus wurde nicht erst der Sohn Gottes, sondern er ist schon immer der Sohn Gottes gewesen, in alle Ewigkeit her. Aber als er auf diese Erde kam, als er Mensch wurde, hat er sich als der einzigartige Sohn Gottes der Welt, den Menschen, erwiesen. Ja, ein anderes Wort für erwiesen wäre hier erklärt. Gott hat ihn als Sohn Gottes erklärt, der Welt. Er hat ihn als Sohn Gottes demonstriert, der Welt, den Menschen, ja, zum Zeugnis. Das ist mein Sohn. Von ihm gibt es keinen Gleichen, keinen in seiner Art. Er ist einzigartig. Und er hat ihn erwiesen, er hat ihn erklärt, in Kraft dem Geist der Heiligkeit nach. Ja, also Geist der Heiligkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sehen das sehr, sehr klar, auch wenn wir die Evangelien lesen, wie der Sohn Gottes sich der Welt erwiesen hat, erklärt hat, demonstriert hat. Ich bin es. Ich bin der wahrhaftige Sohn Gottes. Und das hat er durch den Geist gemacht, in der Kraft des Geistes. Und so lesen wir, es begann schon in seiner Geburt, als Jesus geboren wurde. Wie geschah die Geburt? Durch Zeugung des Heiligen Geistes, nicht durch einen Mann. Ja, in Lukas 1,35. Und dann sagt der Engel zu Maria, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, wie heißen? Sohn Gottes genannt werden. Hier fängt es an. Der Sohn Gottes kommt auf die Erde. Wir sehen es in seiner Taufe, Lukas 3, 21 bis 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging. Was sagte die Stimme? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wieder, ja, der Sohn Gottes wird bestätigt, wird erwiesen. In seinem Leben sehen wir es, wenn wir das Leben Jesu anschauen, er war immer voll Heiligen Geistes und er wirkte auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so sehen wir Stellen zum Beispiel, wie er Dämonen austrieb in Lukas 4. Und was schreien die Dämonen? Was sagen die Dämonen? Du bist der Sohn Gottes. Als Jesus auf dem Wasser lief und der Sturm sich legte, warfen sich seine Jünger vor ihm nieder und riefen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Wir sehen es auch in seinem Tod, als Jesus sich durch den ewigen Geist opferte, durch den Heiligen Geist, ja, Hebräer 9,14, und schrie. Wir wissen, er kam, er schrie, und was passierte? Ein Erdbeben und der Vorhang im Tempel, er zerriss. Und was sagte dann der Hauptmann, der daneben stand und auf ihn blickte? Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und wenn wir hier in diesem Text bleiben, dann sehen wir, Jesus wurde als Sohn Gottes erwiesen durch Totenauferstehung. Ja, hier lieferte er den ultimativen Beweis, dass er der einzige artige Sohn Gottes ist. Der Tod konnte ihn, den Sündlosen, den Gerechten, das sündlose Lamm nicht festhalten. Warum? Weil er selber die Macht über den Tod hat. Johannes 2,19, was sagt Jesus? Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Über seinen Leib spricht er. Johannes 10 sagt er, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wer kann sowas von sich behaupten? Wer kann es sagen? Ich beherrsche, ich herrsche über den Tod. Der Tod hat keine Gewalt über mich. Ich gebe mein Leben freiwillig. Kein Mensch kann sowas von sich sagen, als alleine der Sohn Gottes selbst, der sich Gott gleich macht. Und auf diese Weise bezeugte er der Welt, ich bin es. Ich bin der wahrhaftige Sohn des lebendigen Gottes. Ich habe mich der Welt erwiesen. Ich habe mich der Welt erklärt. Ich habe mich, Wolfgang Nestvogel sagt immer, öffentlich beglaubigt. Der Vater hat seinen Sohn öffentlich beglaubigt. Und er ist es. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Nun darüber, dass, ich sage, bevor wir zu den nächsten Versen gehen, darüber, dass Jesus Mensch wird und einer aus den Nachkommen Davids sein wird und sterben wird, leiden wird, sterben wird und dann aus den Toten auferstehen wird und sich als Sohn Gottes erweist, das alles, ja, damit wir den Kontext nicht vergessen, haben die Propheten im Alten Testament proklamiert. Sie haben es verheißen, wie wir es in Vers 2 gelesen haben. Nun, über diese Menschwerdung hatten wir hier die Verse, ja, die im Alten Testament stehen. Aber dann habe ich mich gefragt, okay, Paulus bezieht sich ja nicht nur auf die Menschwerdung Jesu, auf die Davidslinie, sondern er bezieht sich ja auch auf das Leiden Christi, auf den Tod. Sonst würde er nicht sagen Totenauferstehung. Also ist der Tod damit gemeint. Und die Auferstehung. Das sagt auch das Alte Testament. Und dann dachte ich mir, Nico, fällt dir das aus dem Stegreif ein? Könntest du aus dem Alten Testament Stellen nennen, die zum Beispiel den Tod Jesu bezeugen, von dem die Propheten geschrieben haben? Vielleicht auch eine Frage an dich. Könntest du das aus dem Stegreif machen? Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Predigt erwähnt. Wenn ein Jude zu dir kommt und sagt, beweise mir, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Wo steht im Alten Testament von ihm geschrieben? Naja, muss ich schauen. Ich kenne mich nur erst ab Matthäus aus. Aber er hat nur das Alte Testament der Jude. Was würdest du sagen? Mir sind ein paar Stellen eingefallen. Ich will sie euch hier einblenden. Jesus wird sterben. Dort heißt es in zum Beispiel Psalm 22. Ich kann es jetzt selber schlecht lesen. Ich glaube, ich brauche auch eine Brille. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Wir kennen diese Stelle. Psalm 22 spricht ganz klar von dem Messias, dass er sterben wird. Ja, hier sehen wir indirekt die Nägel, wie sie seine Hände und Füße durchgraben. Wir kennen es auch aus Jesaja 53, ja, wo es heißt, er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Ja, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Sein Grab wurde bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen bei seinem Tod. Ja. Mir ist die Stelle aus Jona eingefallen. Jona, auch wieder ein schönes Bild. Was sagt Jesus? Ja? So wie Jona im Bauch des Fisches war 3 Tage, so wird der Menschensohn im Grabe sein. Ja, 3 Tage. Wir kennen das Passahlamm, nicht wahr? Ein schönes Symbol. Das Passahlamm. Ein Lamm, dem keine Knochen gebrochen werden. was geschlachtet wird, das Blut vergossen wird, an den Türpfosten gestrichen wird und das Gericht geht vorüber. Und diese Menschen werden verschont. Auch wieder eine schöne Vorausschattung auf das wahre Lamm, auf den Sohn Gottes, der sein Leben gibt, der stirbt. Vielleicht noch eins, wir kennen es auch, die Opferung Isaaks, nicht wahr? Wie Isaak das Holz trägt und auch geopfert werden soll. Auch ein schönes Bild auf den Herrn. Und dann dachte ich mir, könntest du aus dem Stegreif Stellen nennen, die über die Auferstehung sprechen? Also der Tod Jesu, da kamen mir aus dem Stegreif tatsächlich ein paar Stellen. Und dann dachte ich mir, aber Auferstehung ist doch eigentlich ein Bestandteil, ein elementarer Bestandteil des Evangeliums. Und ich muss erst mal grübeln. Sag ich, okay. Aus dem Neuen Testament, oh ja, da gibt's Stellen. Aus dem Alten Testament herausheben, die Auferstehung Jesu. Ich habe hier mal zwei Stellen genannt. Gerade Psalm 16. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Psalm 16. Ich werde die Verwesung nicht sehen. Dein Knecht wird die Verwesung nicht sehen. Das sind Stellen, die auch im Neuen Testament nochmal zitiert werden. In Jesaja 53 heißt es dann nach dem Leid, wir kennen dieses Kapitel, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Hier sehen wir, es geht nicht nur um das Leid, das er tragen wird, die Ungerechtigkeiten um unsertwillen, sondern er wird seine Tage verlängern. Es wird weitergehen. Es ist mit dem Tod nicht zu Ende. So dachte ich auch beim Fisch Jona. Jesus sagt 3 Tage. Das ist eine begrenzte Zeit. Es sind 3 Tage. Danach geht's weiter. Steht nicht direkt von Auferstehung drin, aber wir wissen, dieser Tod, er ist begrenzt auf 3 Tage. Als ich vorhin auch die Opferung Isaaks erwähnt habe, so erwähnt der Hebräerbrief und sagt, dass Abraham seinen Sohn Isaak wiedererhielt als ein Gleichnis auf die Auferstehung. Das könnt ihr lesen in Hebräer 11, 17 folgende, was auch wieder schön auch darauf hindeutet, wie Isaak zwar nicht tatsächlich stirbt, ja, aber als ein Gleichnis empfing Abraham ihn wieder aus den Toten. Und so sehen wir auch hier diese Deutung, dass Jesus aus den Toten auferstehen wird. Das ist das, was die Propheten sagen, was man sieht. Und Jesus sagt, seht ihr es nicht, versteht ihr es nicht? Es wurde doch schon lange im Voraus proklamiert, verheißen. Musste der Sohn nicht leiden? Musste der Sohn nicht sterben? Und muss er nicht auferstehen? Paulus geht nun weiter und sagt, durch diesen schon lange im Alten Testament angekündigten Messias, er sagt, durch ihn, in Vers 5, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, zum Glaubensgehorsam unter alle Nationen für seinen Namen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Paulus sagt in Vers 1, dass er ein berufener Apostel ist, nicht wahr? Er ist berufen worden. Gott hat ihn zu sich gerufen, aus Gnade. Und er hat ihn dazu abgesondert, bestimmt, was? Das Evangelium zu verkündigen. Den Menschen, den Nationen. Paulus hatte sich praktisch nicht selber ausgesucht. Er hat sich nicht selber dazu berufen, sondern Gott hat ihn in seiner Gnade dahingestellt. So sagt auch Paulus über sich und auch über die anderen Apostel, durch den wir Gnade bekommen haben. Erstmal die Gnade. Ohne Gnade geht gar nichts. Null, nada. Gott war Paulus gnädig und hat ihm errettet und hat ihn mit diesem Amt betraut, mit diesem Apostelamt. Und damit auch diese Autorität, diese Vollmacht, das Evangelium zu verkündigen, das haben wir auch durchgenommen, mit Zeichen in Kraft, mit Wundern. Ja, dadurch wurde das Evangelium auch bekräftigt. Gott wirkte durch die Verkündigung des Paulus und auch jetzt durch diese Verkündigung, wie hier durch das Evangelium. Und das mit welchem Ziel? Schaut mal, er sagt, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam. Die Menge Bibel, die übersetzt es, finde ich, sehr treffend oder gibt den Sinn treffend wieder. Sie sagt, um Glaubensgehorsam zu seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken. Glaubensgehorsam zu wirken. Das heißt, Paulus wurde als Apostel eingesetzt, um den Nationen, also den Menschen, den Heiden, wie auch den Juden, das Evangelium zu predigen und sie unter diesen Glaubensgehorsam zu bringen. Kommt unter diesen Glaubensgehorsam. Und jetzt will ich dich fragen, was ist das? Was heißt das, Glaubensgehorsam? Was können wir damit anfangen? Es sind ja an sich zwei Worte, die zusammengehören. Ja? Glaube, Gehorsam. Und man kann sie auch gar nicht trennen. Es ist wie eine Einheit. Menschen, die das Evangelium hören, so wie heute, und daran glauben, zeigen damit was? Gehorsam. Denn das Evangelium, es fordert zum Glauben auf. Ja, Markus 1,14, Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Paulus als Apostel, er predigt überall und sagt, tut Buße und glaubt an den Sohn Gottes. Glaubt an das Evangelium. Und wenn ich mich weigere und sage, nein, ich will nicht glauben, dann bin ich ungehorsam. Aber wenn ich es höre und mich dem Evangelium unterwerfe, dem Sohn Gottes unterwerfe und sage, ja, Herr, ich glaube, dann handle ich im Gehorsam. Guck mal, so setzt auch Paulus diese beiden Worte in Beziehung in Römer 10. In Römer 10, 16 sagt er, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Ah, okay, man hat dem Evangelium nicht gehorcht. Und dann sagt er, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Merkt ihr das? Gehorchen, glauben. Also sie waren oder sind nicht gehorsam, weil sie nicht geglaubt haben. Sie weigern sich zu glauben. Und doch gibt es einige Menschen, im Verhältnis wenige Menschen unter den Nationen, die an das Evangelium glauben und sich dieser Botschaft unterwerfen. Sie sind gehorsam. Und dann sagt Paulus, unter denen auch ihr seid, berufene Christi, so wie die römischen Christen, ja, oder in Rom, unter diesen Glaubensgehorsam gebracht wurden, so auch wir heute, so auch du heute, der du hier sitzt. Haben wir nicht auch das Evangelium gehört und im Glauben darauf geantwortet? Geschwister, das ist die einzig richtige Antwort. Die einzig richtige Antwort. Diesen Gehorsamschritt möchte Gott von uns, denn das ehrt ihn. das ehrt seinen Namen. Gott bekommt die Ehre. Schaut mal, wie das durchflutet. Das guckt mal hier im ersten Kapitel, die Verse 16 und 17. Da sagt Paulus gerade über diese Essenz des Evangeliums. Er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Bewahre uns Gott davor, dass wir auf das Evangelium mit Werken antworten. Und damit sagen, Jesus, du reichst nicht. Oder ich ergänze dich. Nein, sondern wir wollen uns nur allein im Glauben, das heißt in diesem vollsten Vertrauen, dass der Sohn Gottes alles für uns gemacht hat, alles, die ganze Erlösung hat er vollbracht, wir wollen uns im Glauben nahen, im Glauben antworten. Wir können nichts hinzufügen. Ist das gut? Das ist gut, oder? So gut. Der Glaube, Geschwister, lasst uns Jesus Christus hochhalten. Und den Glauben auch, dass wir sagen, nur der Glaube allein an ihn, ja, der bringt zu dieser Seligkeit. Alles andere, wie wir es auch in vielen Religionen finden, mit sich beweisen, Gutes tun, gute Werke tun, das rettet nicht. Das rettet nicht. Aber die guten Werke, so wissen wir, sie folgen aufgrund eines lebendigen Glaubens. Vers 7. Allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich finde, das ist so eine schöne Bezeichnung, nicht wahr? Allen Geliebten Gottes. An wen geht der Brief? An die Geliebten. An die Geliebten in Rom, aber auch genauso an die Geliebten in Böbingen. Wir sind Geliebte, das überliest man immer so schnell manchmal so, wenn man durchliest, ah ja, Geliebte Gottes, weiter, da. Aber das ist so schön. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Ist das gut? So schön. Wir haben keine kaltherzige Religion. Wir haben eine Liebesbeziehung. Liebst du den Herrn? Liebst du ihn? Er liebt dich. Und das hat er auch gezeigt, indem er selber sein Liebstes losgerissen hat von sich. Seinen Sohn. Nicht für einen Wohltäter, nicht für einen, der gute Werke praktiziert, nicht für Menschen, die Gott geliebt haben, sondern, wie es in Römer 5 heißt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott liebt uns, obwohl wir nichts für ihn übrig hatten. Und jetzt sind wir geliebt in seinem geliebten Sohn, weil wir sind in ihm, in seinem Sohn. Und deswegen sind wir auch Söhne und Töchter. Und er liebt uns. Und das Beste, nichts kann uns von dieser Liebe trennen, nicht wahr? Römer 8. Und weil Gott uns so geliebt hat, hat er uns auch, so heißt es hier, zu berufenen Heiligen gemacht. Ja, zu berufenen Heiligen. Wir sind Heilige. Er hat uns zu sich gerufen und gesagt, ihr seid heilig. In meinem Sohn seid ihr heilig. Was heißt heilig? Ich nehme euch zur Seite für einen besonderen Zweck. Nämlich nicht mehr, dass ihr für die Welt lebt, nicht mehr, dass ihr für euren Egoismus lebt, dass ihr in Begierden lebt, in Sünden lebt, nein, sondern dass ihr für mich lebt. Ihr seid Heilige, für mich abgesondert, mein besonderes Eigentum, meine Sklaven. Das ist meine Ansage. In Christus Jesus sind wir Heilige und als Heilige streben wir auch danach, heilig zu leben. Im Petrusbrief heißt es, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind, was sagt er, was wünscht Paulus ihnen, was spricht er ihnen zu? Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe das mal in meinem Bibelprogramm eingegeben, PC, diesen Zuspruch, Gnade und Friede, der kam so gut wie in allen Briefen vor von Paulus. So gut wie in allen Briefen. 1., 2. Korintherbrief, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher Briefe, Philemon. Paulus sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aber das soll keine Floskel sein. Paulus nimmt keine Floskel. Bei uns schleicht sich das oft so ein, oder? Kennt ihr das? Man begegnet einander. Gott segne dich. Und Gott segne dich. Und ich bete für dich. Und das sind gute Sachen. Aber wir müssen uns bewusst sein, was wir sagen. Und manchmal ist es doch ehrlich so. Also ich kenne es von mir. Es ist oft wie eine Floskel. Oh, Gott bewahre dich. Gott segne dich. Und man geht weiter und denkt, was habe ich jetzt gerade gesagt? Habe ich das wirklich so gemeint? Nun, Paulus meint es hier. Er sagt, ich spreche euch das zu. Gnade euch und Friede von Gott. Geschwister, das ist das, was wir brauchen. Zuerst brauchen wir als Gläubige die Gnade. Denn ohne Gnade ist nichts möglich. Gar nichts. Auch kein Friede mit Gott. Ja, Sammy hat über den Epheserbrief geredet. Mir klingeln noch diese Stellen, ja, aus Epheser 2, 8 und 9. Gnade wann? Schon zu Beginn bei der Errettung? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Da kommt die Gnade. Gott handelt mit uns so, obwohl wir es nicht verdient haben, dass er uns so gut handelt. Und dann kommt der Friede. Römer sagt, Römer 5, 1, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das war bei deiner Bekehrung, das war bei meiner Bekehrung. Gnade hat uns überschüttet und Friede mit Gott. Du bist kein Rebell mehr, du bist kein Feind mehr, du bist versöhnt. Friede. Oh, wie gut, oder? Wie Salbei für die Seele. Aber genauso brauchen wir auch nicht nur für unsere Errettung Gnade und Frieden, sondern auch für unser ganzes Leben als Christen, nicht wahr? Paulus könnte sich rühmen, dass er so fleißig war, so eifrig war. Ja, ich habe dem Herrn gedient. Schaut her, er sagt ja später im Römerbrief, ich habe in der ganzen Umgebung überall das Evangelium gepredigt, da ist kein Platz mehr. Ich plane über Rom nach Spanien zu gehen. Was für ein Eifer. Also da kann man sich schon so auf die Schulter klopfen, nicht wahr? Und sagt, schau, wie eifrig ich war, wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Und dann sagt er, guckt her, denn ich bin in 1. Korinther 15, 19, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, also errettet, ein Kind Gottes, ein Apostel. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Geschwister, Gnade für die Errettung, Gnade aber auch für unser Leben, für unseren Dienst. So wie bei Paulus. Am Ende sagen wir, oh, ich war treu in der Verkündigung. Oh, ich war treu im Musikteam. Ich war treu im Chor. Ich habe treu bezeugt der Welt, dass Jesus lebt. Und was sagen wir dann am Ende? Oh, hast du gut gemacht. Nein, wir sagen wie Paulus, Herr, und doch nicht wir, sondern deine Gnade in uns, nicht wahr? Was bleibt dadurch fern? Rühmen, Stolz. Oh, wie gut, so gut. Die Gnade befreit so gut. Gott befähigt uns, er gibt uns die Kraft. Und dann aus dieser Gnade kommt auch dieser resultierende, was? Friede Gottes. Ja, Frieden mit Gott bei unserer Rettung, dass wir versöhnt mit ihm sind, keine Feinde mehr, aber auch Frieden in unserem Leben, ja, dass dieser Frieden in unseren Herzen regiert. Ja. Was für ein Friede, eine Ruhe, die wir in Gott haben. Eine Gelassenheit, die wir in Gott haben. Auch wenn um uns herum der Hurrikan weht und Stürme toben, und wir so schwierige Umstände haben und du vielleicht gerade da sitzt und sagst, ich leide so, ich habe Schmerzen körperlich, seelisch, ich halte es nicht aus. Und gerade auch in solchen Situationen will ich es dir zusprechen, was? Gnade und Frieden, dass der Friede auch gerade in solchen schwierigen Phasen triumphiert, regiert und du ruhig werden kannst und sagst, Herr, ich bin bei dir geborgen, ich bin bei dir sicher, es geht mir gut, auch wenn um mich herum alles wütet und stürmt und einbricht. Du hast mir deinen Frieden verheißen. Und so möchte ich jetzt auch abschließen mit dieser Predigt. Ich wünsche das einem jeden, ich möchte das nicht als Floskel sagen, und vielleicht auch nicht nur so als frommer Wunsch, sondern wirklich als ein Zuspruch. Ja, Gott will dir Gnade geben. Gott will dir Frieden geben. Und wir können ihn in Anspruch nehmen. Das will ich jetzt auch im Gebet tun. Lasst uns bitte dazu aufstehen. Ich bete jetzt noch zum Abschluss.